Grenzfragen zwischen Psychiatrie und Spiritualität ist heute wieder unser Thema und dazu haben wir unseren Gast Professor Dr. Raphael Bonelli telefonisch zugeschaltet. Dr. Bonelli ist Psychiater und Psychotherapeut und heute wird es um das Impulsthema in dieser Sendung gehen, die Reuegefühle. Grüß Gott und schönen Vormittag, Herr Professor Bonelli.
Grüß Gott, schön. Ich freue mich, dass ich wieder auf Radio Maria und Radio Horeb sprechen kann. Diesmal bin ich mit einer ganz neuen Technik ausgestattet. Ich glaube, dass Sie mich jetzt besser hören. Originellerweise höre ich Sie jetzt schlecht, aber das macht nichts, weil hauptsächlich ja ich rede. Bei den Fragen muss ich mich halt dann ein bisschen anstrengen. Das Thema, das ich mir heute ausgesucht habe, sind die Reuegefühle. Reuegefühle deswegen, weil der Psychiater und Psychologe und Psychotherapeut normalerweise eben vom emotionalen Erleben spricht, eben von den Gefühlen. Und Reue andererseits ist eben dieses der religiöse Teil, wobei eben nicht nur in der Religion es zur Reue kommt. Damit zu Reue und Reuegefühlen kommen kann, muss man einmal erkennen, dass man gesündigt hat oder dass man gefehlt hat, dass man einen Fehler begangen hat, dass man sich schuldig gemacht hat, nicht, dass man Schuld auf sich geladen hat. Und das ist ein Riesenproblem in der heutigen Gesellschaft. Also viele Menschen, sehe ich in meiner Praxis, die kommen und können mit persönlicher Schuld überhaupt nichts anfangen. Also der Begriff Schuld und Fehler ist immer und ausschließlich eine Fremdbeschreibung. Das heißt, sie beschreiben damit fremde Menschen, die bösen Täter, die anderen, die schuldig geworden sind und sie selber sind die Unschuldigen. Das ist deswegen so dramatisch, weil man aus dieser Opferfalle damit nicht rauskommt. Und vor allem kann man nichts bereuen. Ich bereue nichts. Ja, das höre ich immer wieder, ich bereue nichts. Ja, weil ich habe nichts falsch gemacht. Manchmal habe ich Ehepaar hier sitzen, da ist es am augenscheinlichsten, weil da sind sozusagen dann beide Seiten da. Wenn nur einer da ist, dann kann er mir ja alles Mögliche erzählen, und weil der andere sich nicht wehren kann. Aber wenn Ehepaare da sitzen, dann ist das manchmal dramatisch, dass einer von beiden manchmal sagt, wenn ich dann so frage, okay, Sie haben jetzt lange darüber geredet, was Ihre Frau alles falsch macht, können Sie mal sagen, was Sie falsch gemacht haben? Sagen die, ich habe nichts falsch gemacht, nichts. Nie. Und sage ich, aber Sie sind jetzt 20 Jahre verheiratet, Sie haben nie was falsch gemacht. Sie haben überhaupt keinen Fehler. Sagen die manchmal, naja, natürlich habe ich Fehler, weil jeder Mensch hat Fehler. Wenn Sie halbwegs intelligent sind, dann kriegen Sie gerade diesen Satz noch raus. Dann sage ich, gut, wenn jeder Mensch Fehler hat, welchen Fehler haben Sie? Sie sind so, Sie sehen die Fehler Ihrer Frau so klar. Wo sind denn dann Ihre Fehler? Angestrengtes Nachdenken ist da meistens, völliges Schweigen, lange Zeit. Und das ist mir schon öfter passiert, dass einer dann so richtig einen Geistesblitz hatte und sagte, natürlich habe ich auch einen Fehler. Ich bin zu gutmütig, ich lasse mir zu viel gefallen. Das ist der einzige Fehler, den Menschen dann einfällt. Das ist, wenn man es von außen betrachtet, vielleicht lächerlich und es wirkt lächerlich, ne? Vor allem bei jemandem, der sich wirklich verfehlt, ordentlich. Aber in Wirklichkeit sind wir Menschen alle so oder sehr häufig so, wenn wir uns nicht sehr anstrengen um die Selbsterkenntnis und um die Demut, sich selbst so zu sehen, wie man wirklich ist. Dass man die eigenen Fehler so klein redet, bis sie unter dem Mikroskop sozusagen verschwinden und nicht einmal durch das Mikroskop mehr zu sehen sind. Dass man sagt, bitte, das ist doch eine Lappalie, und ja, bitte, da war ich vielleicht ein wenig unfreundlich, kein Grund um, bla 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 bla. Also die Unfähigkeit, Fehler einzusehen, natürlich dann hat logischerweise zur Folge, dass man vollkommen unfähig ist, dann auch Reuegefühle zu entwickeln. Die richtige Reue, das Bereuen unserer Fehler, unserer Sünden, macht das menschliche Zusammenleben erst wirklich möglich. und auch die Beziehung mit Gott. Wenn wir vor Gott hintreten wollen und ihm sagen, ich bin eigentlich super, eigentlich bin ich fehlerfrei und es ist gut, dass du mich so liebst und du hast recht, weil ich so fehlerfrei bin, dann ist das eine Scheinbeziehung. Dann ist das ein Selbstbetrug und dann kann das nicht wirklich zu einer echten Beziehung kommen. Vor Gott kommen wir immer als Sünder, kommen wir immer als Menschen, die etwas zu bereuen haben. Und das ist auch nicht schlimm, solange wir es auch wirklich bereuen. Es gibt so manche Ideologien, die sagen, ja, ständig auf diesen Sünden und Fehlern herumreiten, das tut den Menschen nicht gut. Und ich glaube, bin lang genug schon Psychiater, um sagen zu können, das Gegenteil tut den Menschen nicht gut. Wenn man immer nur sagt und glaubt, wie toll man ist und dass man eben keine Fehler hat, das ist wirklich unmenschlich. Also damit macht man sich alle Beziehungen kaputt. Das heißt, Treue. Treue für die Sünden. Das heißt, als erster Schritt einmal sich klar machen, ich bin ein Mensch, ich muss Fehler haben, weil ich ein Mensch bin, und jetzt gehe ich einmal in mich und schaue, wo sind meine Fehler. Wenn ich eine Gewissenserforschung mache und drauf komme, eigentlich habe ich keine Fehler, dann weiß ich, da läuft was Gröberes falsch in meinem Leben. Wenn ich aber dann langsam entdeckt man vielleicht ganz hinten, ganz wutzig klein in der Ferne einen Millimeter kleinen Fehler. Gut, den muss man dann mit einem Zoom einer Kamera näher holen und sich den näher anschauen. Weil rund um diesen Fehler, das ist eine große Gnade, wenn man beginnt, irgendeinen kleinen Fehler bei sich selbst zu entdecken. Meistens ist das ein Riesending, aber man beginnt nur eben ganz leicht zu sehen. Und dann glaube ich, geht es darum, dass man wirklich sieht, wie sehr man damit andere Menschen und auch Gott verletzt hat und wehgetan hat. Weil das ist eben auch oftmals nicht der Fall. Manchmal sagt man, gut, war halt ein Fehler, aber so schlimm war er nicht. Und es hat ja auch keinen Weg getan. Vor kurzem hatte ich einen Mann hier als Patient, der sagt, er kommt, weil seine Frau ihn gezwungen hat, herzukommen. Und er hat immer wieder seine Frau betrogen. Aber er hat das sehr liebevoll gemacht, weil er hat das immer dann gemacht, rücksichtsvoll, wenn sie nicht da war. Und im Übrigen ist er eigentlich ein sehr guter Mensch und macht eigentlich eben keine Fehler. Und er ist deswegen so gut, hat er mir dann gesagt, also ich habe ihn nicht gefragt, ob er gut ist oder nicht, sondern das hat er von selber, ist er auf seine Gutheit zu sprechen gekommen. Er ist deswegen so gut, wortwörtlich hat er das gesagt, das hat mich sehr beeindruckt, weil er noch niemanden umgebracht hat und niemanden betrügt. So, ne? Ich habe mir dann verkniffen zu sagen, außer die Frau, die betrügen sie ständig. Ich habe das einfach einmal so stehen lassen. Aber was ich Ihnen damit nur zeigen will, ist, dass dieses Selbstbild, ich bin ein guter, ich bin ein anständiger, so hat er es gesagt, ich bin ein anständiger Mensch, weil. Und außerdem ist er eben sehr rücksichtsvoll, weil er es hinter ihrem Rücken macht. Nicht, das ist. Solange jemand so anständig unter Anführungszeichen ist, kann man ihm nicht helfen und kann er sich auch nicht ändern und tut er seiner Frau eben dann auch weiter weh. Das heißt, Treuegefühle sind eine große Gnade, die kann man aber nicht einfach machen, Gefühle macht man nicht. Aber man kann sich einerseits schon seine Sündenlast anschauen. Also wenn wir jetzt diesen Mann hernehmen, dass er hinzoomt auf eigentlich, ich habe letztlich meine Frau betrogen und so rücksichtsvoll bin ich eben nicht und ich habe eben doch jemanden betrogen, eben meine Frau, dann, dass er, wenn man nicht wegschaut, wenn man sich wirklich konfrontiert mit der eigenen Sünde, sondern wenn die Augen dort bleiben, wo sie hingerichtet sind, dann kommt langsam ein Reueschmerz hoch. Es war nicht richtig, es war nicht das, was Gott von mir wollte. Das hier tut eben der Reueschmerz gut. Und hier und das ist nicht der gesunde Mensch, der Mensch, der mit Gott im Reinen ist, bei dem strömt sozusagen das Reuegefühl so schnell in die Seele, wie das Blut in die Wunde steht. Ja, wenn sie sich eine Wunde schlagen, dann blutet das sehr schnell. Es blutet nicht sofort, aber es blutet innerhalb von wenigen Sekunden. Und das ist beim gesunden Christen das Reuegefühl, das da ist. Wenn das fehlt, dann ist der Mensch so richtig krank. Und wir wissen von diesen schrecklichen Verbrechern in der NS-Zeit, dass die nicht bereut haben. Und deswegen konnten sie auch so riesige und fürchterliche Verbrechen immer weiter treiben, weil ihnen ihr Gewissen nicht Einhalt geboten haben, weil sie einfach unfähig waren, auf ihr Gewissen, das letztlich noch da war, zu hören, weil sie ihr Gewissen ausgeschalten haben, beziehungsweise auf leise gedreht, wie ein Radioapparat. Das heißt, ich plädiere dafür, dass man seine Reuegefühle pflegt, weil sie für die Kommunikation und mit dem Umgang mit dem Nächsten sehr, sehr wichtig sind. Natürlich gibt es auch zu viel Reuegefühle, nicht? Man kann auch hängen bleiben in der Trauersituation, um Gottes Willen, das habe ich gemacht. Ne? Letztlich haben wir auch einen Gott, der verzeiht. Und letztlich sind auch Menschen normalerweise fähig zu verzeihen, wenn man eben bereut und wenn man ihnen eine Reue zeigt und ihnen zeigt, wie leid einem das getan hat, dann ist man fähig, auch zu verzeihen. Aber auch das Verzeihen ist, da gibt es wissenschaftliche Studien dafür, umso leichter, umso klarer man sieht, dass man selber Fehler hat. Nicht? Die sogenannten selbsternannten Perfekten, Fehlerlosen, tun sich viel schwerer mit dem Verzeihen, als die, denen klar ist, dass sie selber viel Dreck am Stecken haben. So, das sind jetzt ein paar Impulse und Gedanken gewesen. Und jetzt freue ich mich auf Ihre Anrufe.
Als unseren ersten Hörer heute begrüßen wir den Herrn Riegel. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Dr. Bonelli. Ich habe das Statement jetzt angehört über die Reue-Gefühle und dass es an und für sich ein Thema der Religion ist und nicht unbedingt der Psychiatrie bzw. des Psychotherapeuten, wenn auch heute schon einige Therapeuten damit arbeiten. Meine Frage an Sie ist folgende. Gibt es Menschen, die aufgrund ihrer schwachen Resilienz, ihrer schwachen Persönlichkeitsstruktur, damit meine ich sensitive Menschen oder hochsensitive Menschen, die einerseits vielleicht viel leichter verletzt werden können, beziehungsweise eher Reuegefühle entwickeln, wenn sie schuldig werden oder sich durch eine Kleinigkeit schuldig machen?
Ja, danke für die Frage. Also natürlich gibt es Persönlichkeiten, die gröber sind und die sich sehr schwer tun, überhaupt zu irgendeine moralische Beurteilung der eigenen Handlungen vorzunehmen. Und andere, die da sehr dünnhäutig sind und sehr sensibel. Das war ja eigentlich Ihre Frage, nicht? Das ist aber, Das ist prinzipiell einmal was Normales und Positives. Aber ich vermute, Sie zielen ab auf Personen, die übersensibel sind. Ja, das ist wieder was anderes. Das heißt, Menschen, die zu schnell ein schlechtes Gewissen haben und die zu schnell die Schuld bei sich selbst suchen, obwohl vielleicht der andere schuldig geworden ist, der Partner oder ich weiß nicht was. Es gibt ja auch Menschen, die sich perfekt dem anderen Schuldgefühle machen, aber eigentlich selber schuldig zu sein. Nicht? Also letztlich, das gibt es auch. Aber das ist nicht die Regel. Die Regel ist, dass der Mensch normalerweise seine eigene Schuld verdrängt oder nicht so richtig wahrhaben will. Das heißt, nicht normalerweise sind Schuldgefühle etwas, was auf eine echte und ernste Schuld hinweist. Aber in manchen Fällen ist es tatsächlich auch so, dass das ein pathologisches System dahinter steckt. Nicht? Also das heißt, zusammengefasst, sensible Menschen spüren ihre reale Schuld sicherlich früher als unsensible Menschen. Das ist aber kein Nachteil, sondern ein Vorteil, weil dadurch können sie sich schneller korrigieren. Aber es gibt eine Übersensibilität, selten aber doch, dass jemand dort Schuld bei sich sucht, wo er gar keine Schuld hat. Und das muss dann sicher psychotherapeutisch oder gar psychiatrisch aufgearbeitet und therapiert werden. War das Ihre Frage?
Ja, danke für die Beantwortung. Ich wollte das nur auch noch ergänzen, warum ich das gefragt habe. Ich habe heute in der Zeitung gelesen, dass bereits jeder fünfte Europäer mitunter an Depressionen leidet. Und Depressionen sind ja Ursache für Schuld oder falsche Schuldgefühle. Und wenn das jeder fünfte Mensch ist, dann sind es ja sehr viele eigentlich, nicht?
Nein, das ist vielleicht übertrieben. Das ist die Frage, wie man Depressionen definiert. Aber und nicht jede Depression hat auch Schuldgefühle. Also das ist auch zu schnell formuliert. Also
ja.
Normalerweise hat man Schuldgefühle, weil man schuldig geworden ist und nicht, weil man eine Depression hat.
Okay, gut, danke schön.
Ja,
wiederhören.
Danke, wiederhören.
Aus der Steiermark dürfen wir jetzt die Frau Ingeborg zuschalten. Grüß Gott.
Grüß Gott, allseits.
Grüß Gott.
Ich habe eine andere Erfahrung gemacht mit meinem Fehler. Ich habe mich für meine älteste Schwester und ihre Kinder sehr eingesetzt und mich wirklich aufgerieben zum Teil. Und dann da hatte sie auch 4 Monate bei mir. Und als das dann diese Zeit vorüber war, lagen sie mir trotzdem sehr am Herzen. Und ich habe mich wirklich aufgeopfert für sie. Und im Gespräch mit meiner Schwägerin hatte ich dann auf einmal auch so Bauchschmerzen. Der ganze Leib schmerzte mir, als ich mir über diese Familie sprach. Und da habe ich mich dann so einfach über das Bett hinübergeworfen und Gott gebeten, er möge das in die Hand nehmen. Und da habe ich da wirklich, die Schmerzen waren auf einmal weg und ich habe meinen Fehler erkannt, dass ich das nicht allein machen kann, dass ich mich da zuerst an Gott, unseren Lebensspender, wenden muss und diese Familie an sie übergeben muss. Und es war gut so. Die Älteste hat zu einem wirklich lebendigen Glauben gefunden, nach vielen Irrwegen. Und ja, das war mein Fehler. Einfach nicht loslassen können und diese Familie freigeben für Gott.
Ja, wissen Sie, ich habe jetzt leider nur die Hälfte verstanden, weil die Verbindung in meine Richtung sehr schlecht ist. Aber ich habe verstanden, dass sie sich selbst überschätzt haben und irgendwie etwas machen, etwas helfen wollten, ohne die göttliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Kann man sagen, ja. Gut, meine Hilfe war schon notwendig, ganz in dieser Zeit, diese 4 Monate, weil die Mutter weg war und auch der Vater. Und die Großeltern wären überfordert gewesen. Und so habe ich mich bereit erklärt, die Kinder zu mir zu nehmen. Und das war schon wichtig, aber es war mit zu wenig Gottvertrauen, ja, mit Gottes Hilfe, ja, habe ich das zu wenig getan. Und das war mein Fehler, obwohl Gott uns weitergeholfen hat. Aber ich habe sie gemerkt, im Gespräch über diese Familie mit meiner Schwägerin bekam ich so Leibschmerzen. Und in dieser Not rief ich dann zu Gott und die Schmerzen waren weg. Und ich habe erkannt, dass ich das loslassen muss, diese Familie, Gott übergeben. Das war das Wichtige.
Ich habe aber nicht verstanden, was das jetzt mit Reuegefühlen zu tun hat, oder ist das nicht?
Ja doch, ich habe meinen Fehler eingesehen und im Nachhinein bereut, dass ich da zu wenig Gottes Hilfe in Anspruch nahm für dieses Werk an der Familie meiner Schwester.
Okay. Ja, gut. Also gut, das ist ein Erfahrungsbericht von Ihnen. Dazu fällt mir jetzt nicht viel ein. Danke auf jeden Fall für diesen Anruf.
Ich danke auch für Ihre Ausführungen. Gut. Gott segne uns. Wiederhören.
Unser nächster Hörer heute in der Sendung ist der Herr Ludwig. Grüß Gott.
Grüß Gott. Also meine Frage ist, wenn man durch das Verhalten anderer zu einer Reaktion herausgefordert wird, die man eigentlich nicht möchte, mit der es einem eigentlich nicht gut geht, bei der man aber meint, dass man sie zur eigenen Entlastung braucht und man dann so quasi in diesem Zwiespalt ist zwischen irgendwo habe ich das gebraucht, irgendwie konnte ich nicht anders darauf reagieren, aber auf der anderen Seite möchte ich eigentlich nicht so sein. Wie verhält sich es da in diesem Bereich?
Ich glaube, es ist gut, wenn man einmal differenziert, nicht? Also wenn jemand durch provokantes oder sonstiges Verhalten einen sehr herausfordert, dann schmälert sich natürlich immer mehr unsere persönliche Freiheit, nicht? Weil man auch seine Emotionen hat und irgendwann einmal so das Bedürfnis zurückzuschlagen oder emotional zu reagieren. Das schmälert zwar unsere Freiheit, aber es nimmt uns die Freiheit nicht. Also wir werden nie zu einer Maschine, die dann sozusagen automatisch zurückschlägt. Und wenn man dann reagiert, überreagiert sozusagen auf eine Art, wie man das eigentlich gar nicht will, dann ist es natürlich gut, wenn man jetzt in der inneren Buchhaltung einmal einrechnet, okay, da gab es sehr viel aggressiven Input und doch habe ich persönlich mich falsch verhalten. Mhm. Nicht, also das kann man schon auch differenzieren. Nicht? Man kann sich sogar dann sozusagen für seine eigene Hälfte entschuldigen. Nicht? Also oft ist es ja in Partnerschaften so, dass das eine Wort das andere ergibt. Nicht, also das heißt, die Frau ist ein bisschen gereizt und dann kommt man, sagt man was Gereiztes zurück und dann bauscht sich das auf. Ne? Das sieht man relativ häufig in Ehesituationen und jeder hat das Gefühl, der andere hat begonnen. Mhm. Aber wenn jeder jetzt einmal zuerst vor seiner eigenen Tür kehren beginnt und einmal sagt, okay, wo ich dich verletzt habe, ist sicherlich bei meiner Antwort, wo ich das und das gesagt habe und nicht dazu sagt, aber das habe ich ja nur gesagt, weil du vorher bla bla bla, weil so kommt man nicht weiter. Ne? Wenn jeder vor seiner eigenen Tür zu kehren beginnt, dann ist der Weg frei für eine Versöhnung, weil das Schönste, was man hören kann nach einem Streit, ist, dass der andere sagt, ich habe dich mit diesem und diesem Wort verletzt und dafür bitte ich dich um Entschuldigung, das war nicht so gemein und das war in der Emotion. Und wenn man dann auch wirklich genau das trifft, wo man wirklich verletzt hat, dann lässt sich das lösen. Aber wenn immer nur der eine sagt, du hast mich mit dem und dem Wort verletzt, und der andere sagt, aber du hast mich mit dem und dem Wort verletzt, dann geht diese Diskussion und dieser Streit weiter. Habe ich mich verständlich ausgedrückt?
Ja, das ist jetzt auf der psychologischen, zwischenmenschlichen Ebene. Ja. Und auf der religiösen Ebene ist es ja dann aber auf jeden Fall sündhaft, weil ja der Anspruch von Gott ist, betet für die, die euch verfolgen und oder für eure Feinde und für die euch hassen. Ne? Also auf der religiösen Ebene wird mir dann auf jeden Fall sündhaft und ist ja auf jeden Fall Reue angebracht, denke ich, oder?
Es ist auf jeden Fall Reue angebracht. Also auch die Versöhnung hat ja was mit Reue zu tun. Ja, wenn man sagt, das habe ich dir gesagt, was weiß ich, blöde Kuh oder keine Ahnung was, und es tut mir leid, ist das ja auch Reue, nicht? Aber natürlich, wenn man ein religiöser Mensch ist, hat man dann noch eine Dimension, die einem hilft und mit der man sich dann auch wieder die Situation bereinigen muss, in der Beichte zum Beispiel, indem man sagt, ich habe meine Frau, was weiß ich, aggressiv und schlecht behandelt. Also das. Und man beichtet aber da auch seine eigenen Sünden und sagt nicht, ja, aber meine Frau war so gemein zu mir. Das interessiert den Beichtvater dann auch nicht so sehr. Ne? Und das ist der Weg zu einer Besserung einer Situation. Also das stimmt schon, das hat auch eine religiöse Dimension, wobei auch manchmal ein klares Wort auch gut ist. Nicht? Also Christen sind nicht dazu verdammt, immer nur Lämpchen zu sein und immer demütig zu lächeln und alles zu schlucken, nicht? Also wenn Sie das Leben von Jesus Christus anschauen, der flippt manchmal völlig aus, nicht? Also zum Beispiel die Tempelreinigung, wo die Tische der Geldwechsler umstößt, also das ist wirklich nicht sehr freundlich, nicht? Die haben lauter Münzen auf dem Tisch und den stoßt er um. Also die fanden das nicht besonders nett, ja? Oder wenn er zu den Pharisäern sagt, ihr übertünchten Gräber, das könnte man also vulgär übersetzen mit ihr Arschlöcher. Also das ist wirklich brutal, was er denen da rein sagt, nicht? Das ist nicht die feine Klinge, sondern das ist die Faust ins Gesicht. Ja. Das kann er auch, nicht? Also das heißt, Jesus Christus ist nicht nur immer dieser lammfromme, maximale Sozialarbeiter, den man sich da manchmal konstruiert, sondern Jesus Christus kann alles.
Ja, aber das ist dann der heilige Zorn, ne? Kann man den für sich als normalsterblich auch in Anspruch nehmen?
Ja, wenn es einem nicht um sich selbst geht, sondern um den anderen. Wenn man merkt, der versündigt sich jetzt gegen Gott oder gegen eine andere Person, ist das ganz in Ordnung. Wenn man aber seine eigenen Ansprüche damit irgendwie ins Reine bringen will, dann ist es meistens nicht der heilige Zorn. Nicht? Also es geht um die Lauterkeit der Absicht.
Okay.
Also wenn man zum Beispiel, als radikales Beispiel, wenn man jetzt sieht, wie ein Betrunkener eine junge Dame belästigt, dann geht man da besser aggressiv hinein in die Situation und sagt, also wenn Sie nicht sofort aufhören, dann kriegen Sie von mir eine geschnalzt. Und nicht im Sinn von, wollen Sie nicht ein bisschen höflicher sein zu der Dame, nicht? Weil irgendwie wird das nicht besonders viel fruchten. Also es kommt, glaube ich, sehr auf die Lauterkeit der Absicht an. Also ist meine Absicht lauter in der Situation oder geht es mir um mich selbst? Mhm. Das, glaube ich, ist eine wichtige... Aber dann ist heiliger Zorn etwas sehr Hilfreiches manchmal. Und manchmal hilft das Menschen auch, wenn sie merken, da ist jetzt einer wirklich auch emotional dabei bei der Sache, weil man sich wirklich versündigt, nicht? Also heiliger Zorn kann Menschen auch manchmal zurückholen, wenn sie, aber das muss, glaube ich, erkennbar sein, dass derjenige nicht in Zorn gerät, weil es um ihn und seine Ehre oder sein Geld oder ich weiß nicht, sein Ansehen geht, sondern weil es um die Gerechtigkeit geht oder um das Wohl einer anderen Person.
Okay.
Ja? Lauterkeit der Absicht ist hier so das Schlüsselwort.
Ja, sehr gute Formulierung, ja.
Ja?
Okay, fein.
Fein, alles Gute.
Ja, herzlichen Dank, auf Wiederhören. Ja,
auf Wiederhören.
Und nun dürfen wir den Herrn Kurt in der Sendung begrüßen. Bitte.
Ja, schönen guten Tag, Herr Professor Bonelli.
Grüße Gott.
Grüße. Und zwar, heute geht es ja bei Ihnen um Reue.
Reue, richtig.
Reue, aus Gefühl. Und zwar Reue, soweit ich das mitbekommen habe, ist das Einsehen in ein Fehlverhalten bei gleichzeitiger inständigen Willen, dieses Fehlverhalten letztendlich zu korrigieren oder auszuschalten. Ist das soweit richtig erkannt?
Ja, wobei eben Reue auch das Gefühl beinhaltet, nicht? Weil ich versuche über Reue Gefühle zu sprechen. Also das heißt über eine in der asketischen Sprache sagt man auch die Herzenstreue dazu. Nicht, also wo der ganze Mensch inklusive seinen Gefühlen beteiligt ist, nicht wo man also, wie soll man sagen, auch manchmal sagt man zerknirschtes Herz dazu, dass man wirklich zerknirscht ist, emotional zerknirscht für das, was man getan hat, nicht nur rational sagt, eigentlich war es nicht in Ordnung. Mir fällt jetzt ein Bekannter ein, der mir mal gesagt hat, das war eine Sünde, aber schön war es.
Nicht, ich verstehe
schon, ja. Das ist irgendwie noch nicht die vollständige Reue. Ne?
Sondern dieses Bereuen des Fehlverhaltens. Sondern es tut mir wirklich leid, dass ich das dem angetan habe oder dass ich das verursacht habe.
Das zerknirschte Herz. Ja,
das zerknirschte Herz.
Um Gottes Willen, was habe ich da angestellt?
Ja, jetzt habe ich eine Anschlussfrage. Und zwar, ich habe gerade den Teletext vor mir. und da steht über den Pussy Riot Prozess in Russland, den Sie wahrscheinlich mitverfolgt haben, orthodoxe Kirche fordert Reue, wortwörtlich, orthodoxe Kirche fordert Reue. Jetzt ist das nicht eine Kontradiktion in adjecto, wenn ich etwas fordere, was letztendlich nur aufgrund eines zerknirschten Herzens geschehen kann. Kann die orthodoxe Kirche, oder ist es nicht ein Blödsinn, diese Meldung, kann ich von jemandem Reue fordern? Oder ist das nicht, ist diese Aussage nicht in sich widersprüchlich?
Also ich bin ja jetzt nicht der Pressesprecher der russischen Kirche. Ich glaube, das ist eh klar, aber nur das muss sicher gehen. Ne? Ich fühle mich jetzt auch nicht da befugt, die russische Kirche zu verteidigen oder auch irgendwie zu beurteilen. Nur was ich schon glaube, wie ich es verstanden habe, ist, sie fordern ein Zeichen der Reue. Nicht? Die russische Kirche glaubt, und das, glaube ich, steht ja zu, weil es, also die Tat hat in einer russischen Kirche stattgefunden.
Ja.
Sie wollen gern ein Zeichen haben, dass diesen Damen die Tat leid tut. Ja, so wie, das ist ja relativ häufig, dass das Opfer zumindest irgendwie hören möchte, dass es dem Täter leid tut. Ne? In dem Fall ist es ähnlich, nicht? Und also Reue ist verkürzt. Und das haben jetzt auch die Journalisten, glaube ich, irgendwie so formuliert. Aber was sieht er wahrscheinlich mal ein Zeichen der Reue? Das heißt, dass sie öffentlich sagen, das war falsch und das tut uns leid und wir werden in Zukunft das nicht machen. Ich habe keine Ahnung, bin nicht informiert über diese Popband oder was das da ist oder was die da sind. Aber ich habe bis jetzt verstanden, dass die gesagt haben, das war super und das machen wir jederzeit wieder. Ne? Und das ist noch kein Zeichen von Reue. Zeichen von Reue wäre, dass sie sagen, das war ein Fehler, das haben wir falsch gemacht, es tut uns auch leid, wenn wir religiöse Gefühle verletzt haben und natürlich werden wir in Zukunft das alles ganz anders machen. Das wäre sowas in der Art. Ne? Aber natürlich die Reue selber kann man nicht produzieren und kann man nicht fordern, aber als Opfer ist man schon dankbar, wenn es so ein Zeichen auch gäbe. Ne?
Ja, da ist mir sehr geholfen mit dieser Antwort. Das ist klar. Jetzt hat aber mal ein Kollege von Ihnen gesagt, der heißt Manfred Lütz aus Deutschland, auch ein Professor für Psychiatrie.
Ja, den kenne ich. Ja.
Dass selbst ein Psychiater nicht erkennen kann, ob jemand wirkliche Reue empfindet, sozusagen als zerknirschtes Herz hat oder vorspielt, weil das ein Geschehen im Innersten, ein intrinsisches Herzensgeschehen ist. Würden Sie dem grundsätzlich zustimmen oder widersprechen Sie da Manfred Lütz?
Ich glaube, dann stimme ich zu, weil man überhaupt den Menschen nicht durch und durch durchleuchten kann. Also die letzten Seelenabgründe sieht ein Psychiater auch nicht. Ich merke, dass der Psychiater sehr oft überschätzt wird in der heutigen Gesellschaft und nebenbei bemerkt, die Kompetenzen des Priesters häufig unterschätzt werden von derselben Gesellschaft. Der Psychiater ist sozusagen der Guru, der alles weiß. Und wenn man mit ihm spricht, dann hat er einen eh schon sofort durch und durch durchleuchtet. Also ich war vor kurzem bei einer Familie eingeladen, wo die Kinder, die waren lauter so pubertärende Jugendliche, fast nichts geredet haben. Und dann haben sie sich doch getraut zu sagen, wissen Sie jetzt alles über uns? Oder können Sie jetzt alles, haben Sie jetzt unsere Seele gelesen? Insofern hat der Manfred Lütz da was sehr Richtiges gesagt. Wenn er gesagt hat, Leute, also so richtig können wir nicht in die Herzen schauen. Also natürlich hat man eine gewisse Erfahrung und man erlebt viel. Aber auch beim Selbstmörder, wir fragen natürlich, das ist unser tägliches Brot, dass wir fragen, wollen Sie sich das Leben nehmen und so weiter. Aber ob sich jetzt einer wirklich das Leben nimmt oder nicht, können wir nicht vorhersagen. Ja. Da gibt's auch ganz tragische Irrtümer. Und das Irren ist menschlich und auch ein Psychiater ist nur ein Mensch. Also insofern, ins letzte Winkel des Herzens können wir Psychiater mit Sicherheit nicht schauen.
Also diese Aussage finde ich sehr, sehr befreiend, weil manche Leute erwarten sich heute ein Ersatzheil vom Psychiater. Und Manfred Lütz ist ja auch ein Theologe und er sagt, die Seligkeit, für die ist ein Psychiater nicht zuständig, sondern für die ist der Glaube zuständig, für die ist Gott selber zuständig. Und das sind ja diese Grenzfragen, die Sie immer ansprechen, zwischen Psychiatrie. Ich glaube, Ihre Sendung heißt der Grenzfragen zwischen Psychiatrie und Seelsorge.
Genau, Ja, genau.
So zwischen Psychiatrie und Spiritualität.
Ja. Ah, Spiritualität, danke schön.
Spiritualität.
Jetzt weiß ich mir selber nicht mehr sicher. Zwischen Psychiatrie und Spiritualität, aber das ist sehr ähnlich, ja. Richtig.
Ja. Aha. Na, sehr, sehr menschlich, was Sie jetzt gesagt haben, das freut mich sehr. Da stimmen Sie ja weitgehend überein. Und wie gesagt, in die Herzen allein kann nur Gott sehen.
Genau, und ich meine, es gibt schon das Charisma, das manche begnadete Menschen haben, meistens Priester, der Herzensschau. Ne? Das ist der Pfarrer von Aas zum Beispiel, der ist im Beichtstuhl gesessen und hat dem Beichtkind gesagt, ja, aber du hast ja da noch was vergessen in dem und dem Bereich. Nicht? Ja. Also das hat der gesehen, das sehen Psychiater im Normalfall nicht. Ja. Das sehen aber auch Priester im Normalfall nicht, aber es gibt diese Gabe, dieses Charisma.
Ja.
Das ist eine Gratia gratis data, also das kriegt man einfach so und heiligmäßige Menschen können damit sehr viel helfen und heilen, wie der Pfarrer von Aas zum Beispiel.
Eines hat mir sehr geholfen, was Sie einmal gesagt haben, das haben Sie in einem Vortrag gesagt, ich glaube bei einer Psychotherapeutentagung, da unterteilen Sie zwischen Gehirn, Intellekt und Herz und Bauch.
Ja, das habe ich gesagt.
Und das Herz, haben Sie gesagt, ist der Sitz des Gebets und der Herz ist, er repräsentiert theologisch und psychologisch gesprochen das Zentrum und die Schaltstelle des gesamten Menschen, repräsentiert letztendlich den Gesamtmenschen.
Ja, genau. Oder sozusagen die Mitte des Menschen, aus der Gut Richtig. Und Böse kommt, ne?
Ja, und der Bauch, haben Sie gesagt, glaube ich, einmal repräsentieren in etwa unsere Intuitionen und ist ungefähr, spült sich das ab, haben Sie gesagt, im limbischen System, in der Amygdala.
Ja, also unter anderem. Im limbischen
unter
System.
Anderem.
Ja, genau. Also das ist das emotionale Empfinden, genau.
Mhm. Das emotionale, ja.
Ja.
Na, sehr, sehr gut. Auf jeden Fall machen Sie so weiter und
ich freue mich,
euch wiederzuhören.
Ja, fein. Danke.
Alles Liebe. Baba.
Ihnen auch. Wiederhören.
Als Nächste in der Sendung die Frau Maria aus Niederösterreich.
Ja, grüß Gott, Herr Professor Bonelli.
Grüß Gott.
Meine Frage ist, wie soll ich als Erzieher, als Mutter, Vater oder Großeltern mit dem Kind sprechen, dass sie das Wort Reue und Schuld verstehen?
Naja, in erster Linie mal vorleben, ne?
Ja, das ist
also sicher. Auch Eltern sind Menschen und Großeltern auch. Und wenn man dem Kind zeigt, dass auch die Eltern manchmal was falsch machen, sich entschuldigen können zum Beispiel, nicht, dass sie die Kultur des Entschuldigens ist was Wesentliches. Wenn das Kind merkt, ja auch der Papa und die Mama entschuldigen sich, wenn sie Dinge falsch gemacht haben. Das heißt, man gibt dann auch Gott die Ehre letztlich, nicht? Weil man und das Zweite, was sehr wichtig ist, ist, dass das Kind sieht, dass die Eltern beichten gehen. Ja? Also wenn das Kind sieht, aha, die Eltern gehen beichten, dann erstens einmal sagen die Eltern damit, nicht alles, was ich mache, ist richtig. Ja, das ist implizit drinnen. Mhm. Und zweitens geben sie wieder mal Gott die Ehre. Das heißt, es gibt jemanden Höheren, eine höhere Instanz über den Eltern noch, der sozusagen auch zuständig ist für die absolute Gerechtigkeit. Die Eltern bemühen sich natürlich sehr gerecht zu sein und sozusagen ihr Amt und ihre Regierung gerecht auszuführen, aber es wird nie vollkommen sein. Und wenn das Kind das merkt und auch merkt, wenn die Mutter und der Vater wirklich bereut, wenn sie etwas falsch gemacht haben, dann lernen sie das auch im täglichen Leben, nicht? Und dann muss man ihnen die Angst nehmen, auch zu bekennen. Also ich habe länger in einem Jugendclub gearbeitet als Student und da war es ganz wichtig, dass wir den Kindern beigebracht haben, dass sie auch zu ihren Fehlern stehen, nicht? Also wenn der Fußball die Fensterscheibe eingeschlagen hat, dann haben wir gefragt, wer war das? Und wir wollen das jetzt wissen. Und bitte jetzt nicht so tun, als wäre das, wenn der Fußball von allein in die Fensterscheibe gefallen wäre, weil das hat jemand getan. Und das ist etwas, was ein Kind lernen muss, nicht? Und es dann nicht sozusagen unter den Tisch kehren, sondern auch sagen, auch hinkommen zum Vater, zur Mutter und zu sagen, das habe ich getan, das war falsch, das habe ich getan, nicht? Also das dazu stehen, nicht in die Lüge fallen, wie man eben leider neigt, vom Menschlichen her immer schon geneigt hat und weiter neigt, sondern dazu stehen. Und weil wenn man das unter den Tisch kehrt, bereut man es auch nicht, sondern man ist irgendwie, man hofft nur, dass man nicht auffliegt und man ist froh, dass man nicht aufgeflogen ist und vielleicht sogar stolz. Und das, also das sind so Sachen, die mir dazu jetzt einfallen.
Also dass man als Elternteil das den Kindern beibringt und nicht nur der Lehrer oder beziehungsweise der Pfarrer und sonst die Religion, sondern auch als Elternteil dazu.
Ja, die wichtigsten sind immer die Eltern. Also wenn die Eltern das ganz falsch leben, dann wird es den Kindern schwerfallen, das Richtige zu lernen. Natürlich kann der Pfarrer, der Lehrer und ich weiß nicht was versuchen, irgendwas gut zu machen, aber im Normalfall sind es die Eltern. Ja. Weil das muss man relativ früh lernen, nicht? Also dieses Schuldbewusstsein entwickelt sich beim Kind eh schon relativ früh, nicht? Dass sie etwas getan haben, was sie eigentlich nicht tun dürfen, nicht? Und wenn man dann eben im engen Kontakt mit dem Kind ist und ihm auch zeigt, okay, irgendwie ist es normal, auch manchmal etwas schlecht zu machen, aber dann muss man eben auch schauen, dass man es wieder gut macht, dass man dazu steht, dass man es zugibt, dann entwickelt sich das Kind in die richtige Richtung. Nicht? Also wenn ein Kind gar keine Reue zeigt, ist das ein ganz ein dramatisch schlechtes Zeichen.
Ja, also im guten Sinne und nicht, sondern man schlägt oder straft oder sonst, ne? Sondern dass das Kind, wenn es etwas angestellt hat, dass man auch auf die eingeht und zugeht.
Gut, das ist jetzt wieder die Frage der Strafe, ist wieder eine andere, nicht? Aber wichtig ist, dass das Kind einmal selber, also das Ziel muss sein, dass das Kind von selber kommt und sagt, das habe ich jetzt falsch, also ich habe jetzt die Fensterscheibe eingeschlagen, das ist mir passiert. Das wäre ein Ziel, ne, von selber, und dann wird man es auch, entweder gar nicht bestrafen oder ganz sanft, ne? Aber wenn man sozusagen einfach nur durch Zeugenaussage draufkommt, dieses Kind hat mir ins Gesicht gelogen, dann ist das dramatischer, nicht? Also das, glaube ich, muss man auch kommunizieren, dass das Vertrauen ganz wichtig ist und dass man dass man sich auf das Wort des Kindes verlassen muss, weil man sonst einfach ein falscher und beziehungsunfähiger Mensch wird.
Das gegenseitige Vertrauen. Gut. Danke vielmals.
Gerne.
Hat mir sehr geholfen. Danke.
Gut, Wiederhören.
Als nächste in der Leitung begrüßen wir jetzt die Friederike, 19 Jahre.
So, hallo.
Hallo.
Hallo. Und zwar, ich habe nämlich eine Frage eigentlich, es betrifft meinen großen Bruder, also er neigt ja zu Depressionen und diese Selbstmitleidsspirale, sage ich mal. Er ist so, also ist sehr sensibel und nimmt fremde Leute ziemlich ernst, ja, und er hat jetzt gerade volles Problem in der Arbeit. Also das, was er sich eigentlich selber einredet, also er hat gestritten mit Kollegen und nimmt es da total persönlich und er sagt das schlimmer, als das eigentlich ist und redet sich da selber irgendwie für was ein und verfolgt jetzt total in ein schwarzes Loch. Und wir wissen, also als Familie wissen wir schon gar nicht mehr, wie wir ihm da auszuhelfen können, weil unsere Grenzen sind jetzt auch schon überschritten, indem dass wir ihm sagen, es ist nicht so schlimm, aber er sieht das einfach nicht so ein und nimmt sie so sich selbst so wahr, dass er einfach so arm ist und die ganze Welt gegen ihn. Und ich weiß da eigentlich gar nicht mehr, wie man ihm da so helfen kann.
Also er ist gefangen in sich selbst.
Ja, genau.
Ja, und mit Selbstmitleid und die anderen sind so böse zu ihm und ich weiß nicht was alles, ne?
Genau.
Ja, also wie alt ist er?
Er ist 28, also schon sehr reif eigentlich, aber er ist einfach nur so, ja, er hat zwar schon viel erlebt, muss ich sagen, also er ist sehr viel gemobbt worden schon als Kind und immer entfernt ist jeder Ding, ist das wieder so schlimm, also wir haben schon Hagetherapie hat er schon gemacht und Ding, aber irgendwie was wir dann auch nicht machen. Wir beten zwar fest für Jammer und versuchen es auch oft mit Heilungsgebete, aber irgendwie
ist er
ratlos.
Sieht er auch das Problem ein bisschen bei sich selbst oder sieht er die Schuld nur bei den anderen?
Eben das Problem ist, er sieht es nur bei den anderen, ja. Und
Ja, das ist, also da muss man ihm helfen, nicht in irgendeiner Form, ich schreibe jetzt gerade ein Buch über dieses Thema, nämlich über die Selbsterkenntnis, darüber, dass man merkt, dass man auch einen Anteil hat an seinen eigenen Problemen, also an vielen Problemen, nicht an allen, aber an vielen Problemen hat man auch einen eigenen Anteil. Und wenn man diesen Anteil nicht wahrzunehmen imstande ist, dann gibt man nur mehr den anderen die Schuld, aber damit kann man nichts mehr ändern, nicht? Also ihr Bruder ist offensichtlich völlig in die Opferfalle hineingegangen, wo er halt jetzt jammert und schreit und sagt, ich bin der Ärmste und ihr müsst mich jetzt alle bemitleiden. Aber genau dadurch kommt er auch nicht mehr raus aus diesem Loch.
Mhm.
Und in dem Moment, wo er sagt, hoppala, da bin ich aber mitschuldig, weil ich habe diese Leute so und so behandelt und keine Ahnung was, also ich kenne ja die Situation nicht, aber irgendeinen Anteil wird er wohl haben, ne?
Ja, natürlich, ja.
Also. Ja, und wenn er diesen Anteil, das ist der einzige Anteil, den er ändern kann. Ja, wenn eine Frau zu mir kommt, sagen wir mal verheiratet und mir erzählt über ihren bösen Mann, dann versuche ich herauszufinden, okay, wo hat sie einen Anteil, weil der böse Mann würde die Situation wahrscheinlich ganz anders erzählen.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Ja, und die hören ja immer nur seine Seite und nicht die der Kollegen und so weiter, nicht? Und wenn man ihm sagt, du, pass auf, da gibt es noch eine zweite Seite, die werden das wahrscheinlich anders sehen. Und wo ist dein Anteil? Weil den eigenen Anteil kann man ändern. Den fremden Anteil, auf den man sich fixiert, kann man nicht ändern, nicht? In der Heiligen Schrift ist schon diese brillante Geschichte, also psychologisch brillante Geschichte, von dem Mann, der den Splitter im Auge des anderen sieht und sich darum kümmern muss, aber selber einen Balken drinnen hat. Ja, das kennen Sie. Man sieht deutlich den Fehler des anderen, aber man sieht den eigenen Anteil nicht. Und im Fall der Bibel ist das sogar ein richtiger Balken im Auge, nicht? Um zu versinnbildlichen, dass man einen Batzen Anteil hat am eigenen Unglück. Und das müsste man ihm, glaube ich, kommunizieren. Und je mehr das die ganze Familie tut, zu sagen, du denk mal über dich selber nach, nicht mehr immer über die anderen, umso mehr kann man ihn da rausholen. Und sonst Psychotherapie. Ja?
Mhm. Wo ist das in der Hand? In Salzburg.
Salzburg gibt es gute Psychotherapeuten.
Ja, ach so, okay.
Ja?
Mhm.
Also, alles Gute.
Dankeschön.
Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, Herr Professor Bonelli, im Anbetracht der Zeit darf ich ein herzliches Dankeschön sagen, dass Sie uns auch heute wieder zur Verfügung gestanden sind mit diesem großen Thema der Reuegefühle und was da alles auch noch damit zusammenhängt, was da jetzt auch aufgekommen ist in dieser Sendung, in dieser Stunde. Wenn Sie möchten, darf ich Sie noch einladen, ein abschließendes Wort dazu zu sagen. Dankeschön für Ihr Dasein.
Ja, ich sage vielleicht noch kurz. Wir machen jetzt als nächstes eine Tagung über den Gehorsam. Gehorsam und Selbstverwirklichung. Das hat ein bisschen mit diesem Thema auch zu tun, wenn auch nicht extrem viel. Und ich empfehle auf der Internetseite www.gehorsam.org nachzulesen und sich eventuell anzumelden. Es sind schon viele Anmeldungen da, wird im Heiligen Kreuz stattfinden. Und es kommt unter anderem der Kardinal Koch aus Rom. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Alles Gute und auf Wiederhören.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria Südtirol, Radio Horeb und Radio Maria Österreich, das war die heutige Ausgabe der Sendung Lebenshilfe, Grenzfragen zwischen Psychiatrie und Spiritualität mit Professor Dr. Raphael Bonelli. Heute ging es im Speziellen um die Reuegefühle. Die Fachtagung, RPP-Fachtagung zum Thema Selbstverwirklichung und Gehorsam, wird stattfinden am 7. Dezember in der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt XVI. Heiligen Kreuz. 7. Dezember, www.gehorsam.org. Hier haben Sie die Möglichkeit, weitere Informationen einzuholen und auch sich anzumelden. Bei uns im Hörerservice ist diese Information auch abfragbar, falls Sie keinen Internetzugang haben. Sie können diese Sendung bei uns auch als CD bestellen unter der Telefonnummer des Hörerservice. Für Deutschland lautet diese Telefonnummer 083 23 96 75 120 oder per E-Mail cd-dienst@horeb.org. Ich bedanke mich fürs Mitdabeisein und wünsche einen angenehmen und gesegneten 1. Oktober.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Barbara Auer, die durch die Sendung geführt hat, die wir von Radio Maria in Wien, Radio Maria Österreich, übernommen haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Lebenshilfesendung steht Ihnen wie immer auch in unserem Podcast-Angebot zur Verfügung auf unserer Homepage horeb.org. Und die Informationen, wie Sie auch mit Herrn Professor Bonelli Kontakt aufnehmen können und wenn Sie Interesse haben an dem Kongress, der stattfinden wird, auch diese Infos hält unser Hörerservice für Sie bereit. Die bekannte Rufnummer entnehmen Sie dem Programmfaltblatt. Und falls Sie das nicht vorliegen haben, vielleicht finden Sie das in Ihrer Kirche um die Ecke. Oder Sie rufen beim Radio Horeb Hörerservice an, auch wenn Sie Informationen zu unserem Radio wünschen. Der Hörerservice ist in Immenstadt. Dazu nochmal die Rufnummer 08323 96 75 110.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.